Ich will mit einem Bibelzitat beginnen und nachher mit einem Zitat von einem englischen Schriftsteller. 1. Korinther 15, Vers 10. Wahrscheinlich kennt ihr den Vers auswendig und sonst ist höchste Zeit, dass ihr ihn lernt. 1. Korinther 15, Vers 10. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und Gottes Gnade ist gegen mich nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir war. Georg Whitfield, Evangelist, Engländer, lebt im 18. Jahrhundert, wurde 56 Jahre alt. Ich beginne jetzt sein Leben von hinten aufzurollen. Oder von seinem Lebensende her zu beleuchten. Ein Zitat aus einer zweibändigen Biografie von Arnold Delimore, The Life and Times of George Whitefield. Und er schreibt über ihn Folgendes. Am letzten Abend seines Lebens begann Georg Whitefield die Treppen im presbyterianischen Pfarrhaus in Newburyport, Massachusetts, hinaufzugehen. Obwohl er lediglich 55 war, war er müde und schwach, völlig verbraucht von einem Leben rastloser evangelistischer Arbeit. Müde und schwach. Mehrere Tage war er bereits so geschwächt, dass er eigentlich sein Bett gar nicht hätte verlassen dürfen. Während er aber die Treppe hinaufstieg, drängten Menschen durch die Tür und verlangten noch einmal das Evangelium aus seinem Mund zu hören. Er blieb auf dem Treppenabsatz stehen und begann zu predigen. Da stand er, die Kerze in der Hand, und so groß war sein Eifer, dass er weiter redete, ohne zu merken, wie die Zeit verging, bis schließlich die Kerze ein letztes Mal aufflackerte. Sie war in seiner Hand niedergebrannt und erlosch endlich. Diese Kerze war in schlagender Weise ein Sinnbild von Whitefields Leben. Eines Lebens, das in heiligem Brennen lange strahlende Helligkeit und Wärme verbreitet hatte, an jenem Abend aber ein letztes Mal hell loderte und dann erlosch. Gut, und jetzt zu den Bildern. Ich werde 61 Dias zeigen, die uns einen Eindruck geben sollen von der Zeit und vom Leben Whitefields. Und nachher werde ich zum Schluss einiges sagen über den Glauben Whitefields, über den Fleiß Whitefields und über den Charakter Whitefields. Gut, hier haben wir eine Karte Englands. Whitefield wurde 1714 in Gloucester geboren. Gloucester, das ist dicht an der walisischen Grenze, nicht Wallis oder Walliser, walisische Grenze, also Wales. Und zwar seht ihr die Stadt Gloucester, Gloucester schreibt man das, ziemlich weit im Süden Englands. Aus dieser Stadt stammte auch der Reformator John Hooper, der unter Maria der Blutigen als Ketzer verbrannt wurde. Aus dem Gloucestershire stammte auch der Bibelübersetzer, Zeitgenosse Luthers, Tyndale. Und da wurde Whitefield als siebtes Kind, als letztes von sieben Kindern geboren. Nächstes Bild. Und zwar in diesem Haus, The Bell Inn. Das galt als das beste Haus, der beste Gasthof am Ort. Seine Eltern waren also wohlhabend, gehörte zur wohlhabenden Schicht dieser Stadt. 1714, das nächste Bild. Friedrich der Große war 2 Jahre alt, als Whitefield geboren wurde. Nächstes Bild. Ja, passt eigentlich, dass es dunkel ist. Denn der Mann hat nicht viel Licht verbreitet, den ich hier zeigen wollte. François-Marie Arouet, besser bekannt, hier sehen wir ihn, als Voltaire, war 18 Jahre alt, als Whitfield geboren wurde. Dann das nächste Bild. Ja. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, war ein Jahr alt, als Whitfield geboren wurde. Nun, das sind alles die großen Geister der Aufklärung. Das nächste Bild. Diderot, der Herausgeber der Enzyklopädie, die so etwas ist wie der geistige, ideologische Kristallisationspunkt des ganzen Denkens der Aufklärung, war ein Jahr alt, als Whitfield geboren wurde. Das nächste Bild. Ja, und den kennen alle in Deutschland, denn ganze Generationen von Schülern mussten ihn lesen. Gotthold Ephraim Lessing, wahrscheinlich der deutsche Dichter der Aufklärung, mit seinem Nathan der Weisen zur Hauptsache. Er wurde 15 Jahre nach Whitfield geboren. Das also war die Zeit, in die hinein Whitfield geboren wurde, eine Zeit des Rationalismus. Das nächste Bild. Whitfield konnte in Oxford studieren. Oxford war 100 Jahre lang eine Stätte gewesen, oder noch länger, 150 Jahre lang eine Stätte gewesen der Gottesfurcht. Damals war es noch so, dass wer studierte, dass er gleichzeitig die Bibel kennenlernte, gleichzeitig durch ein akademisches Studium auch für einen Dienst in der Kirche Englands, in der Church of England, zugerüstet wurde. Aber zur Zeit Whitfields war Oxford natürlich vollständig dem Zeitgeist erliegen. Es war kein Ort der Gottesfurcht mehr, sondern im Gegenteil. Allerdings, nächstes Bild, gab es da einige Idealisten. Es gab dort einen sogenannten Holy Club, einen heiligen Club. Die führende Gestalt war John Wesley. Und auf diesem Gemälde wird das dargestellt, nachträglich gemalt natürlich, wie rechts Whitfield zum ersten Mal Wesley trifft, und die beiden gehörten dann zum sogenannten Holy Club. Das waren Außenseiter an der Universität in Oxford, insofern als sie ein rigoroses Christentum leben wollten, insofern als sie noch christlich konservativ dachten. Sie führten ein so methodisches Leben der Heiligung und der Zucht, dass man sie mit diesem Spottnamen Methodisten belegten. Sie standen 5 Uhr morgens auf, lasen das Neue Testament nur griechisch, trafen sich regelmäßig, um sich darüber zu unterhalten, besuchten Gefängnisse, gaben den Armen Almosen und sie versuchten, sich zu heiligen, aber keiner von ihnen war wirklich gerettet, auch Whitfield nicht. Er ging dann durch eine Zeit ungeheurer Krise, er hat Zeiten der Askese durchgemacht und durch diese asketischen Übungen wurde er am Ende so krank, dass man befürchten musste, er würde über diese Askese sterben. Und da, als er keine Kraft mehr hatte, irgendetwas zu tun, kaum noch einen klaren Gedanken zu denken, da hat sich Gott ihm geoffenbart. Da ist die Gnade Gottes ihm aufgegangen und so kam er als erster dieser Oxforder Methodisten zum Glauben. Nächstes Bild. Ja, hier ist eine Reihe der Leute, die aus diesem Holy Club hervorgingen, später lauter führende Leute der methodistischen Bewegung. Nächstes Bild. Whitfield im Jahre 1736, da war er 22 Jahre alt, da wurde er nach Abschluss seiner Studien in Oxford zum Geistlichen der anglikanischen Kirche ordiniert. Nächstes Bild. Bishop Benson, das war der Bischof, der ihn ordinierte, obwohl er erst 22 war und man eigentlich vor 24 niemand ordinierte, wollte er ihn ordinieren. Er hatte ihn predigen gehört und er dachte, das ist genau die Sorte Leute, die die anglikanische Kirche braucht, denn die anglikanische Kirche war in einem wirklich desolaten Zustand zu jener Zeit. wie das nächste Bild deutlich machen will. Hier ein Stich, eine Art Karikatur vom damaligen bekannten, berühmten Künstler Hogarth. Er war für das 18. Jahrhundert in England ungefähr das, was die Journalisten mit ihren Bildreportagen für das 20. Jahrhundert waren. Also wir sehen oben einer, der predigt, das Kirchenvolk schläft dabei. Unten sitzt ein Diakon und er interessiert sich mehr für den Ausschnitt jener ebenfalls schlafenden Dame, als für das, was oben gesagt wird. Das zeigt ziemlich deutlich, wie es wirklich um die anglikanische Kirche und um das Christentum bestellt war, damals als Whitfield in dieser Kirche ordiniert wurde. Ein gewisser Alfred Plummer schrieb in seinem Buch The Church of England in the 18th Century folgendes: Das Kollektiv der Pastorenschaft besteht aus Männern, deren Leben und Beschäftigung in sonderbarster Beziehung zu ihrem Beruf stehen, Höflinge, Politiker, Anwälte, Händler, Wucherer, Musikanten, Werkzeuge der Mächtigen und sogar Gefährten von Schurken und Gottlosen. Das Kirchenvolk ist entsprechend das Unwissendste, das sich in irgendeinem protestantischen Land, wenn nicht überhaupt, christlichen Volk auf der Erde befindet. Nun, die Religion der Aufklärung war ja nicht der Atheismus, auch nicht der Agnostizismus, sondern der Deismus. Der Deismus, der anerkennt, dass ein Gott sei, eben ein Deus sei, und dass offenkundig ein Urheber dieser Welt gewesen sein muss. Also ein Gott hat die Welt erschaffen, sonst wäre sie nicht. Aber der habe sich dann so vollkommen zurückgezogen, dass er die Welt einfach den ihr innewohnenden Gesetzen entsprechend weiterlaufen lässt und die Menschen auf der Erde einfach zusehen sollen, wie sie am besten mit ihrem Leben und mit der Welt, in der sie leben, zurechtkommen. Also ein ferner Gott und entsprechend auch ein ganz harmloser Gott. Der englische Adel, wie das nächste Bild uns zeigt, war arrogant, verwöhnt, herzlos, lebt in großem Prunk, während große Teile der Bevölkerung verarmt war und im Elend dahin vegetierte. Das nächste Bild gibt uns einen Eindruck von den Vergnügungen, denen man damals nachging, Hahnenkämpfe, Tierkämpfe, auch von diesem Künstler Hogarth, dieser Stich. Die Liste der Laster dieser Zeit ist wirklich lang. Eben das Volk fand sein Vergnügen an solchen Spielen mit Tieren, Tierquälereien. Die Puritaner unter dem nachher viel geschmähten Oliver Cromwell hatten damals alle Spiele, solche Spiele mit Tieren verboten. Aber inzwischen hatte das wieder Einkehr gefunden im englischen Volk. Eine herzlose Aristokratie, wie schon gesagt, lebte in großem Prunk, ein Großteil der Bevölkerung musste ein elendes Dasein fristen, die Gefängnisse waren überfüllt, wachsende Kriminalität, Obszönitäten auf offener Bühne in den Londoner Theatern, die John Wesley darum nannte «That sink of corruption», diese Sickergrube der Verdorbenheit. England war damals die führende Nation im Sklavenhandel. Der Sklavenhandel war der einträglichste Zweig des britischen Außenhandels überhaupt. Und dann war, wie das nächste Bild zeigt, wieder ein Stich von Hogarth, das Volk war total dem Schnaps verfallen. Gin Lane, so heißt dieser Stich von Hogarth, um 1700 war jedes sechste Haus in London ein Schnapsladen. Da hingen Schilder vor diesen Schnapsläden und dort stand drauf, we get you drunk for a penny. Also for a penny konnte man sich volllaufen lassen, bis man besinnungslos war und man bekam gleich noch den Strohsack dazu, auf dem man seinen Rausch ausschlafen durfte. Der eben schon genannte Bishop Benson, der Whitfield ordinierte, er sagte, diese verfluchten Schnäpse haben das englische Volk so werden lassen, wie es zuvor nie gewesen ist, grausam und unmenschlich. Und der Dramatiker Henry Fielding, er sagte, sollte das Trinken dieses Giftes in den nächsten 20 Jahren im gleichen Ausmaß weitergehen, dann werden nur noch wenige Normale zurückbleiben, um es noch zu trinken. Also das war die Zeit, in der Whitfield heranwuchs, das war die Zeit, so sah England aus, als er begann zu predigen. Charles Wesley, den wir auf dem nächsten Bild hier sehen, ebenfalls ein Mitglied des Holy Club, kam etwas nach Georg Whitfield zum Glauben, ebenso der ältere Bruder des Charles, John Wesley, den wir auf dem nächsten Bild sehen. Ja, vorher. Gut, macht nichts. Die beiden Brüder Wesley und Whitfield, diese drei sind die Hauptwerkzeuge jener Erweckung, die man später nannte, die methodistische. Dann war noch eine Erweckungsbewegung, die auf die methodistische Bewegung in den Anfängen sehr befruchtend wirkte, und zwar die Erweckungsbewegung der Herrnhuter. In der englischen Literatur heißen sie Moravians, also mährische Brüder, aber auf Deutsch sind das die Herrnhuter. Und es war ein Herrnhuter, Peter Böhler, der das Werkzeug zur Bekehrung von John Wesley war. Ja, hier haben wir Peter Böhler. Der Herrnhuter Peter Böhler, das Werkzeug zur Bekehrung. Ja, leg's dort auf den Stuhl. Ja, ja, schon gut. Zur Bekehrung von John Wesley. 1739, das nächste Bild. Das Geburtsjahr des Methodismus. In diesem Jahr ist in England etwas geschehen, das den Lauf der Geschichte Englands bestimmt hat. Die Erweckung, die durch Whitfield und die Brüder Wesley als Hauptwerkzeuge England heimsuchte, hat nachher England eine ganz andere Entwicklung nehmen lassen als Frankreich, obwohl zu Beginn des 18. Jahrhunderts eigentlich beide Länder einander sehr ähnlich waren, äußerlich im Denken, im Lebensstil, Lebensgefühl. 1739 ist das Jahr, das man meistens als das Geburtsjahr des Methodismus nennt. Ich zitiere aus einer zweibändigen Biografie über das Leben Whitfields von einem gewissen Luke Tyerman. Er schreibt über das Neujahr 1739, dass einige Brüder zusammen, Whitfield, Wesley und andere, mit einem Liebesmahl miteinander begingen und dann die ganze Nacht im Gebet mit Danksagung und mit Psalmengesang verbrachten. Das Liebesfest an der Fête aux Lions wurde zu einem denkwürdigen Anlass. Außer den rund 60 Herrnhutern waren da nicht weniger als 7 der Oxforder Methodisten, nämlich John und Charles Wesley, Georg Whitfield, Wesley Hall, Benjamin Ingham, Charles Kenchin und Richard Hutchins, alles ordinierte Geistliche der Church of England. Wesley schreibt in seinen Tagebüchern, um 3 Uhr morgens lagen wir vor Gott im Gebet, als die Kraft Gottes so stark über uns kam, dass viele vor unbändiger Freude laut riefen, während mehrere sich zu Boden warfen. Als wir uns ein wenig vom Schauer vor der überwältigenden Majestät der göttlichen Gegenwart erholt hatten, riefen wir alle laut, wie mit einer Stimme, wir preisen dich, o Gott, wir bekennen, dass du der Herr bist. Dieses Pfingsten an jenem Neujahrstag konnte nie mehr vergessen werden. Es war eine herrliche Vorbereitung auf die gewaltige Arbeit, in die Whitfield und die Wesleys eintreten sollten. Und hier bekommen wir schon einen Eindruck davon, was für Dinge dann anfingen, in diesem Jahr zu passieren. Das ist der Londoner Richtplatz, wo Verbrecher aufgehängt wurden. Dort der Galgen wird schon bereitet. Und dort sieht man auch in der Mitte des Bildes eine Kutsche mit einem Geistlichen, der ein bisschen verdutzt herausguckt, denn da auf dem armen Sünderkarren, also der Karren, auf dem der Verurteilte zur Richtstätte geführt wird, sieht man einen Prediger. Und der hält ein Buch in der Hand und hält einen Finger in den Himmel, und das stellt einen methodistischen Prediger dar, der diesem Mann das Evangelium verkündigt und ihn noch in letzter Minute zur Buße aufruft. Und dieses Bild hält in dramatischer Weise fest, was an der Art der Predigt, die in diesem Jahr mit dieser Erweckung anfing, neu war. Nämlich, dass da Leute waren, die völlig überzeugt waren von dem, was sie predigten. Als Whitfield die Kanzeln betrat in London, da merkten die Leute, dass sie es mit einer neuartigen Erscheinung zu tun hatten. Da war jemand, der nicht einfach diese Lehren, weil sie halt dazugehörten, von der Kanzel irgendwie ablas, sondern der glaubte, was er sagte, der durchdrungen war, durchglüht war von einer heiligen Leidenschaft und eine Art hatte das, was er predigte, das Wort Gottes, so direkt an das Gewissen der Zuhörer zu richten, dass mit einmal zu spüren anfing, wie Gottes Wort, Gottes Geist anfing, nach ihren Herzen zu greifen und wie sie, ob sie es wollten oder nicht, wie ihr Gewissen vor Gott gestellt wurde. Nun, das führte natürlich auch zu Ablehnung und zu Spott, aber gleichzeitig wurden ungeheure Menschenmengen angezogen von dieser Art Predigt. Das nächste Bild, auch von Hogarth, zeigt uns, wie man diese neue Art der Predigt lächerlich zu machen versucht. Also von Gegnern dieser Erweckung. Dort oben auf der Kanzel, das stellt Whitfield dar. Seine Perücke ist vom Kopf gefallen oder ist dran vom Kopf zu fallen und entblößt das rasierte Haupt des römisch-katholischen Mönchs. Und das war damals natürlich noch ein Schimpfwort im protestantischen England. Und dann unter den Talar schaut das Rautenhemd des Narren hervor, also des Narrengewands. Und man sieht also, wie er die ganze Predigt der Methodisten darstellt, als ein wüstes Rasen von Fanatikern. Rechts ist sogar ein Barometer der geistlichen Verzückung, wo man also ablesen kann, steigendes Barometer. Also Leute beginnen ganz schwermütig, Suicide und Hoffnungslosigkeit und nachher steigt das langsam auf. Dann werden sie lauwarm, nachher Liebe, nachher Hitze, nachher Lust, nachher Ekstase und am Schluss Raserei. Madness. Wahnsinn. Nun, das zeigt uns, dass die Leute allenthalben, Feinde oder Freunde, merkten, dass hier etwas geschieht, das man in England in der Weise nicht gekannt hatte. Nun, Georg Whitfield selbst, der zeigt das auch in seinen Tagebüchern, wurde von der Erweckung geradezu überrascht. Er hat einen Ruf bekommen von John Wesley, der war in Nordamerika gewesen und hatte in einer neu gegründeten Kolonie versucht zu missionieren. Wofür ist das? Zum Transportieren? Ah, zum Zeigen, danke. Oh, hoffentlich drücke ich nicht einen falschen Knopf. Ja, und hatte Georg Whitfield geschrieben und gefragt, ob er nicht der Mann wäre, der hinkommen könnte, um ihm beizustehen. Whitfield versprach, dorthin zu reisen. Die Pläne waren gemacht, das Versprechen war gegeben. Und mitten in der Erweckung ist Georg Whitfield aufgebrochen zu diesem Auftrag in der neuen Welt, in dieser neu gegründeten Kolonie, dort als Geistlicher der Church of England zu wirken. Er sagte in jenem Zusammenhang, wo viele dachten, wie kann man nur so töricht sein, ein solches Wirkungsfeld zu verlassen, jetzt wo du in aller Munde bist und Gott dich verwendet. Er antwortete darauf in seinem Tagebuch, wer nicht willens ist, sich auf Gottes Geheiß hin zu verbergen, so wie er zuvor im Licht der Öffentlichkeit gestanden hat, verdient nicht, ein Christ zu heißen. Er war damals erst 24 Jahre alt, als er das sagte. Aber das waren keine leeren Worte, wie sein ganzes nachfolgendes Leben zeigen wird. So reist also Georg Whitfield nach Georgia, der südlichsten Kolonie, wie das nächste Bild zeigt, eine Karte der englischen Kolonien im 18. Jahrhundert. Die südlichste davon war Georgia, steht dort unten links. Also wo muss ich jetzt drücken? Ach, ich finde das nicht hier. Ist ja egal. Hä? Das nächste Bild gibt uns einen Eindruck von den Schiffen, die man damals benutzte. Das war damals jedes Mal eine unsichere Sache, eine Reise, die zwischen 7, 8 und 11, 12 Wochen dauerte, je nach Winden, je nach Wetter. Aber Whitfield hat diese Zeit verwendet, um für seine Mitreisenden ihnen Gutes zu tun, hat Kranke besucht, hat auch versucht, einfach ihnen seine Freundschaft zu zeigen, zu beweisen, obwohl er zuerst, weil er da im Talar kam als Geistlicher, von den meisten der Mannschaft, hier, von den meisten der Mannschaft verspottet wurde. Aber das änderte sich im Laufe der Wochen. Er hatte eine solche Ausstrahlung offensichtlich, eine so gewinnende Art und konnte mit dem Wort Gottes diese Mitreisenden so überzeugen, dass sogar diese Soldaten, die mitreisten, die sollten auch in die neue Welt, um diese Kolonie militärisch zu sichern vor Spaniern, dass sie am Ende der Reise, als sie das Schiff verließen, Whitfield beschreibt das so in seinem Tagebuch, dass sie da standen und wie die Sonntagsschüler an jeder den Katechismus hersagte. Und so wurde dieses Schiff, wie das nächste Bild zeigen will, geradezu zur schwimmenden Kapelle. Whitfield hatte angefangen, auf dieser Reise seine Berichte von seinen Diensten, seinen Reisen in die Heimat, also in Briefen, also aufzuschreiben und in Briefen nach Hause zu schicken, sogenannte Journals, also Reiseberichte. Und das nächste Bild zeigt uns eine moderne Ausgabe dieser Journals. Man kann die also immer noch kaufen, Georg Whitfields Journals. Und die waren ungefähr solche Berichte, wie bei uns Missionare in die Heimat verschicken, damit die Geschwister Bescheid wissen und beten für die Missionare. Und dann haben einige gefunden, das sei doch irgendwie so anregend und erbaulich, dass man das publizieren sollte. Und so wurde während seiner Abwesenheit, als er für einige Monate nur bei seiner ersten Amerikareise in Nordamerika war, wurden diese Briefe herausgegeben, in einem Band gesammelt herausgegeben. Und als er zurückkam von seinem ersten Amerika-Aufenthalt, merkte er mit einmal, dass ihm ein ganz anderer Wind entgegenschlug. Denn viele haben das ausgenützt, was da publiziert wurde. Und ihr könnt euch das sehr gut vorstellen, wenn wir Gebetsbriefe jetzt der Lokalpresse in die Hand geben und die würden das publizieren, da würden sich die Feinde des Evangeliums wie die Geier auf uns stürzen. Was da für Dinge stehen. Sowas von anmaßen, von Teufel zu reden und wir beten für Menschen und die sind verloren und fahren in die Hölle und die würden das ja ausschlachten und gegen uns wenden, nur zu genüsslich. Und genau das passierte durch Feinde der Erweckung damals. Und leider hat sich dann eine Kanzel der Church of England nach der anderen für Georg Whitfield verschlossen, als er ein Jahr später wieder nach London zurückkehrte. Sein Kommentar dazu war folgender: Nie war der Widerstand größer, nie richtete meine Predigt mehr aus. Ich hoffe, dass ich es jeden Tag besser verstehe, dass die Predigt des Evangeliums nie und nirgends fehl am Platz ist. Gott sei davor, dass sein Wort gebunden sein sollte, weil einige Kirchen ihre Kanzeln verweigern. Je lauter man mir zu schweigen befiehlt, desto lauter werde ich meine Stimme erheben, wie eine Posaune, um den Menschen zu sagen, was sie tun müssen, damit sie ewig errettet werden. Whitfield begann sich zu überlegen, was er denn tun würde, wenn ihm alle Kanzeln verschlossen würden. Und er dachte schon, ob das nicht Gottes Weg sei, einfach dort zu predigen, wo Menschen sind, im Freien, ein noch ganz kühner Gedanke. Und dann hörte er von einem gewissen Howell Harris, der, wie der Name verrät, Waliser war. Das nächste Bild zeigt uns ihn. Er war, ja, Ja, Perücke, das war halt damals, seltsame Haartracht, aber wir müssen es hinnehmen. Und er hatte angefangen, in seiner Heimat in Wales, im Freien das Evangelium zu predigen, auch wenn er dadurch furchtbaren Widerstand erlebte und immer wieder verjagt wurde, dass man ihn mit Steinen oder mit Stöcken traktierte, mit Eiern bewarf. Aber er ließ sich durch nichts davon abhalten. Und als Whitfield davon hörte, dachte er, das muss ich auch tun. Und dann hat Whitfield es zum ersten Mal versucht. Er hat es zuerst einmal versucht, wo es noch nicht so gefährlich war. Und zwar in Kingswood, außerhalb von Bristol. Das nächste Bild. Hier ist eine Gedenktafel jenes für die englische Kirchengeschichte wirklich denkwürdigen Tages. Des Tages, an dem Whitfield zum ersten Mal im Freien predigte. Und hier ist sogar aus seinen Tagebüchern sind einige Auszüge davon auf dieser Gedenktafel. Auf diesem Hügel, am Ende dieses Weges, hat Georg Whitfield und dann nach ihm John Wesley diese ersten Predigten im Freien gehalten. Aber Whitfield war der Erste, Whitfield war allein, er machte das ganz allein, wo Wesley noch überhaupt nicht so weit war, irgend so etwas nur zu denken. Nun, die Wirkung war erstaunlich. Nachdem ein erstes Mal nur ein paar hundert gekommen waren von diesen Leuten in Kingswood, das waren Bergwerksarbeiter, die abseits lebten, sie wurden von den übrigen Leuten gemieden, sie waren so etwas wie fast Ausgestoßene der Gesellschaft und die konnten sich gar nicht ausrechnen, was da ein Pfarrer im Talar da unter ihnen will. Die kamen zuerst ziemlich misstrauisch, aber dann merkten sie, dass dieser Mann ihnen wirklich etwas zu sagen hatte und dass er eigentlich nichts anderes als ihr Wohl sucht und bald wurden es mehrere Hunderte, ja Tausende. Ein Zitat von einem Zeitgenossen von Georg Whitfield, des ersten Biografen von Georg Whitfield, John Gillies. Und er schrieb dann über die Auswirkung seiner Predigt, seiner ersten Freiversammlungspredigten dort unter diesen Kohlegrube-Arbeitern, dass sie keine eigene Gerechtigkeit besaßen, die sie hätten preisgeben müssen, freuten sie sich, von einem Jesus zu hören, einem Freund der Sünder und Zöllner, der nicht gekommen war, die Gerechten zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Die ersten Anzeichen dafür, dass Gottes Geist anfing, sie zu überführen, waren die weißen Furchen, welche die Tränen auf ihre schwarzen Wangen zeichneten. Hunderte und Aberhunderte wurden ihrer Sünde überführt, was in echten Bekehrungen ihren glücklichen Abschluss fand. Whitfield schrieb in sein Tagebuch nach seiner ersten Predigt im Freien, ich habe das Eis gebrochen. Und einige Tage später hielt er fest, die Veränderung war handgreiflich. Ich hatte kaum begonnen, frei zu predigen, und während ich vor 20.000 Menschen stand, wusste ich oft kein Wort zu sagen, weder zu Gott noch zu den Menschen, aber ich wurde nie verlassen, ich müsste denn lügen, sondern im Gegenteil, ich erfuhr zuweilen solchen Beistand von Gott, dass ich nunmehr aus Erfahrung weiß, was der Herr mit den Worten meinte, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der freie Himmel über mir, der Anblick der angrenzenden Felder und die Abertausende begieriger Zuhörer vor mir, einige in Kutschen, andere im Sattel, andere auf den Bäumen, aber alle in Tränen aufgelöst und zudem allem die feierliche Stille des herandämmernden Abends, das war mir manchmal fast zu viel und überwältigte mich ganz. Das nächste Bild zeigt uns die Feldkanzel, die Whitfield in späteren Jahren auf seinen Reisen mitnahm. Er war von da an zum Prediger unter freiem Himmel geworden. Überall, wo Menschen waren, predigte er. Ja, er konnte es gar nicht lassen. Und er hat sich, man muss es fast sagen, er hat sich das Leben aus dem Leib gepredigt. Er hat das getan, wir werden nachher noch ein Zitat hören, was er anderen auch empfahl, predige so, als sei es das letzte Mal. Und so hat er jedes Mal gepredigt. Und er hat in all den Jahren, wo er predigte, mindestens 30.000 Predigten gehalten. Das heißt, er ist ziemlich früh gestorben, mit 56 Jahren. In den 30 Jahren des öffentlichen Predigens ungefähr im Schnitt 1.000 Predigten pro Jahr. Es ist unfassbar. Und er muss von dieser Kanzel zu ungefähr 2 Millionen Menschen gesprochen haben. Er sagte, nachdem er von Bristol Richtung London zurückkehrte, er schrieb das in sein Tagebuch, die ganze Welt ist jetzt mein Pfarrbezirk. Das war das zweite Unerhörte für die damalige Zeit. Erstens im freien Predigen, das galt vielen schon fast als Verstoß gegen die Gebote Gottes. Und dann zudem, dass einer nicht einfach in seiner Kirche nur predigte, sondern überall, wo er hinkam, das war unerhört. Aber Whitfield hat die ganze Welt als seinen Pfarrbezirk, als sein Predigtgebiet gesehen. Und er kam dann nach London im gleichen Jahr und hat dort auf Plätzen, wo die Menschen waren, in den Moorfields, auf Kennington Common, wo Tausende sich herumtrieben, nichts taten oder sich die Zeit mit allerlei Schabernack vertrieben, auch mit kriminellen Geschäften, da hat er das Evangelium gepredigt. Und zwar während er in London war, teilweise über Wochen, Abend für Abend. Und Tausende kamen und hörten ihm zu. Dann hat er eine Schule für die Armen gegründet in Kingswood. Das nächste Bild zeigt uns diese Schule, sie steht nicht mehr. Whitfield war wirklich ein Pionier. Er hat lauter Dinge angefangen, die neu waren. Auch das war neu, Schulen zu gründen für die Armen. Nun, das gab es früher zwar auch, dass irgendwelche Gönner im Dorf, wo sie wohnten, eine Schule dann bereitstellten für ärmere Leute, aber dass die Kirche das als ihren Auftrag sah, oder die Christen, die Gläubigen, aus Liebe zu den Benachteiligten, das war wirklich neu. Er war ein Pionier dann auch darin, dass er in Nordamerika als erster zu den Sklaven, zu den schwarzen Sklaven predigte. Manche dachten, die sind gar nicht fähig zum Glauben, gar nicht tüchtig und würdig des Evangeliums. Er predigte auch zu ihnen. Er war auch damals der Erste, der Kinder zum Herrn rief, ihnen das Evangelium predigte und erwartete, dass das Evangelium auch an Kindern wirkt und sie zur Erkenntnis des Heils kommen. Überhaupt solche Schulen, deren erst eben Whitfield gründete, wurde zu einem Merkmal der ganzen Erweckung. Erweckungen, geistliche Erweckungen, die bringen das meistens mit sich, auch ein Aufleben des Bildungshungers, des Lerneifers der Menschen. Und das hebt immer das Bildungsniveau der Bevölkerung. In den ersten 30 Jahren der methodistischen Erweckung entstanden 4.000 solche Schulen. 4.000. Wenn es in Deutschland jetzt christliche Schulen gibt, vielleicht 40 oder 50, wir freuen uns, sind viele, aber 4.000, das ist eine ungeheure Zahl. Und das hat den Bildungsstand der Nation innerhalb von Jahrzehnten merklich angehoben. Dann hat Whitfield in der Kolonie, die er damals bei seiner ersten Amerikareise besuchte, ein Waisenhaus gegründet. Das nächste Bild zeigt uns dieses Haus. Bethesda nannte er es. Das nächste Bild. Das ist eine Gedenktafel der ersten Schule, die er gründete. Hier, das ist Bethesda, ein Waisenhaus. Es wurde, man muss es sagen, eine Stätte des Segens, wo Waisenkinder, das Leben damals der Pioniere in der Wildnis war eine unsichere Sache. Viele kamen dabei um, viele Kinder wurden elternlos. Und so hatten sie hier eine Stätte, wo sie betreut wurden, wo sie gehegt, gepflegt wurden, geschult wurden und wo sie das Evangelium kennenlernten. Bethesda wurde wirklich zu einem Ort des Segens und wurde zum Vorbild für alle späteren amerikanischen Liebeswerke dieser Art. Auch darin war Whitfield wie ein Vorläufer für Amerika. Er hat allerdings das Vorbild hat er von Frankes Waisenhäusern in Halle genommen.
Dieses Waisenhaus wurde zum Anlass für alle insgesamt 7 Reisen Whitfields nach Nordamerika. Er musste immer wieder nach Nordamerika, um dort nach dem Rechten zu schauen. Aber er hat natürlich dann diese Reisen benutzt, wie wir jetzt gleich sehen werden, um in allen nordamerikanischen, britischen Kolonien das Evangelium zu predigen. Hier haben wir eine Karte der mittleren und nördlichen Kolonien. Auf der zweiten Amerikareise, die Whitfield in den Jahren 1739 bis 1741 machte, hatte alle Kolonien vom Norden in Maine bis zum Süden in Georgia besucht. 2000 Kilometer ist fast die ganze Strecke auf dem Pferderücken geritten und hat überall, wo Menschen waren, das Evangelium gepredigt. Damals war Amerika von den Siedlern besiedelt nur ein ganz dünner Streifen. Die breitesten Stellen waren 80 Kilometer breit. Es gab 3 größere Städte damals, New York, Philadelphia und Boston. Die hatten je 12.000 Einwohner. Insgesamt wohnten an Siedlern in diesen Kolonien eine knappe Million Menschen, die Indianer nicht gezählt. Philadelphia, das Rathaus von Philadelphia, das wir auf diesem Bild sehen. Philadelphia war die Hauptstadt von Pennsylvanien. Und hier von diesem Rathaus aus, auf einem Treppenabsatz, stand Whitfield und predigte über mehrere Wochen, Abend für Abend, in Philadelphia, dieser Stadt, die damals 12.000 Einwohner hatte. Und dort lernte er einen interessanten Bürger der Stadt kennen, einen gewissen Benjamin Franklin. Wir sehen ihn auf dem nächsten Bild. Als junger Mann erwarb er sich die Pennsylvania Gazette, eine Zeitung. Er war dann Postmaster der Kolonie. Er wurde später Abgesandter der Assembly, also der konstituierenden Versammlung der Vereinigten Staaten, an das Mutterland, an England, als es darum ging, dass die Vereinigten Staaten unabhängig wurden. Er hatte erheblichen Anteil am Zustandekommen der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Also wirklich ein prominenter Bürger dieser Stadt, ein, wie wir sagen können, ein großer Amerikaner. Und sie wurden Freunde, Whitfield und Franklin. Allerdings hat Benjamin Franklin nie den Glauben Whitfields angenommen. Aber er hat ihn immer verteidigt, wenn Whitfield verleumdet wurde. Und das ist darum interessant und darum verweise ich eigens darauf, dass er nie in dem Sinn ein Anhänger Whitfields wurde, als er nie das Evangelium annahm. Und darum ist auch seine Beschreibung von Whitfield und sein Zeugnis über Whitfield umso glaubwürdiger. Und er schrieb Folgendes über den ersten Besuch von Whitfield in seiner Heimatstadt Pennsylvania. Im Jahre 1739 kam Pastor Mr. Whitfield zu uns. Zuerst durfte er in einigen unserer, das heißt der anglikanischen Kirchen, predigen. Da aber der Klerus Missfallen an ihm fand, verweigerten sie ihm bald ihre Kanzeln und er war genötigt, unter freiem Himmel zu predigen. Die Menschenmengen aus allen nur erdenklichen Benennungen, die seinen Predigten zuhörten, waren enorm. Für mich war es ein Gegenstand interessanter Spekulation, den außerordentlichen Einfluss seiner Redekunst auf die Zuhörer zu beobachten und festzustellen, wie sehr sie ihn bewunderten, obwohl er ihnen nicht gerade schmeichelte, indem er sagte, sie seien ihrer Natur nach halb Tier, halb Teufel. Es war wunderbar, die alsbaldige Veränderung im Benehmen unserer Mitbürger zu sehen. Nachdem sie gegenüber diesen Dingen zuvor gedankenlos oder gleichgültig gewesen waren, schien es, als ob die ganze Welt religiös werden wollte. Der Gestalt, dass man abends nicht mehr durch die Stadt spazieren konnte, ohne in jeder Straße, in mehreren Familien, den Gesang geistlicher Lieder zu hören. Er hatte eine laute und klare Stimme und artikulierte seine Worte und Sätze so vollkommen, dass man ihn in großer Entfernung noch hören konnte. Dies umso mehr, als seine Zuhörerschaft, und war sie noch so groß, in absoluter Stille verharrte. An einem Abend predigte er vom obersten Absatz der Rathaustreppe, welche in der Mitte der Market Street und westlich der Second Street steht, welche diese in rechtem Winkel kreuzt. Beide Straßen waren bis weit hinunter mit Menschen gefüllt. Ich stand unter den hintersten in der Market Street und wollte aus reiner Neugier wissen, wie weit man ihn noch hören konnte, und entfernte mich deshalb die Straße hinunter zum Fluss hin. Ich stellte fest, dass man seine Stimme noch deutlich vernahm, bis ich zur Front Street kam, wo der Lärm jener Straße seine Stimme übertönte. Ich stellte mir dann einen Halbkreis mit dem Radius meiner Entfernung vom Redner vor, die mit Menschen voll bepackt wäre. Bei der Annahme von 2 Quadratfuß pro Person errechnete ich, dass er ohne weiteres von über 30.000 Menschen gehört werden konnte. Das versöhnte mich mit den Angaben, die ich in den Zeitungen gelesen hatte, nach denen Whitfield auf offenem Feld zu 25.000 gepredigt haben soll. Nun, das ist ein schöner Beleg dafür, dass es offensichtlich nicht übertrieben ist, dass er 20, 30 bis 40.000 Zuhörer hatte bei seinen Predigten unter freiem Himmel. Dieser Benjamin Franklin wunderte sich auch über die Rhetorik dieses Georg Whitfield, die Redekunst, mit der er wirklich verstand, seine Zuhörer in den Bann zu schlagen. Mr. Whitfield warb um Unterstützung für sein Liebeswerk und machte große Sammlungen, denn seine Redekunst hatte eine wundersame Macht über Herz- und Geldbörse der Zuhörer, wie ich selbst an mir erfahren musste. Ich hatte nichts gegen sein Vorhaben, also das Vorhaben dieses Hauses, des Waisenhauses in Georgia. Ich hatte nichts gegen sein Vorhaben, aber ich hatte ihm vorgeschlagen, er solle die Waisen nach Philadelphia bringen und sein Haus hier errichten, anstatt dass man Arbeiter und Werkstoffe mit großem finanziellen Aufwand in das schlecht erschlossene, abgelegene Georgia senden sollte. Aber er war entschlossen, an seinem ursprünglichen Projekt festzuhalten, verwarf meinen Rat und ich verweigerte ihm deshalb meine Unterstützung. Wenig später traf es sich, dass ich einer seiner Predigten zuhörte. Und als ich merkte, dass er die Absicht hatte, mit einer Kollekte zu schließen, nahm ich mir stillschweigend vor, dass er von mir nichts bekommen sollte. Ich hatte eine Handvoll Kupfermünzen in der Tasche, 3 oder 4 Silberdollars und 5 Golddukaten. Während er fortfuhr, wurde ich langsam weich und beschloss ihm, mein Kupfer zu überlassen. Nach einem zweiten Streich seiner Redekunst schämte ich mich meiner Engherzigkeit und beschloss ihm, das Silber zu geben. Er schloss seinen Aufruf in solch bewunderungswürdiger Manier, dass ich ihm meine Taschen in den Kollektentopf leerte, mitsamt dem Gold. Ein anderes Mitglied unseres Clubs war auch dabei und er hatte vorsichtshalber seine Taschen zu Hause geleert, bevor er kam, denn er teilte meine Ansicht über das Projekt in Georgia. Gegen Ende seiner Rede verspürte er aber einen so starken Drang, etwas zu geben, dass er sich an den nächststehenden Mann wandte, er möchte ihm zu diesem Zweck doch etwas borgen. Es traf sich dabei aber so unglücklich, dass er sich ausgerechnet an den vielleicht einzigen Mann in der ganzen Menschenmenge wandte, der die Festigkeit hatte, vom Prediger unberührt zu bleiben. Seine Antwort war: Jederzeit, Freund Hopkinson, würde ich dir borgen, was du brauchst, aber jetzt nicht, denn mir scheint, dass du im Augenblick ganz und gar nicht bei Verstand bist. Ja, sie blieben also gute Freunde trotzdem bis ins Alter. Das nächste Bild zeigt uns den alten Benjamin Franklin. Wenn wir ihn denn zu sehen bekommen. Ja, er wurde eben der Abgesandte der amerikanischen Kolonien an das Mutterland, als es darum ging, um alle Auseinandersetzungen und die dann zur Unabhängigkeit Amerikas führte nach dem Unabhängigkeitskrieg. Er gab die Pennsylvania Gazette heraus. Das nächste Bild zeigt uns diese Zeitung. Und er berichtete in seiner Zeitung fortlaufend von den Reisen Whitfields und auch von, er druckte teilweise auch Teile seiner Predigten ab. Ein nächstes Bild zeigt uns, dass er in seiner Zeitung auch Subskriptionsanzeigen machte für die Predigten Whitfields. Er fragte Whitfield, ob er seine Predigten drucken dürfe. Und er hat das auch getan, seine Predigten gedruckt und über seine Zeitung für diese Predigten geworben und sie verkauft. Das nächste Bild zeigt uns Gilbert Tennant. Er war presbyterianischer Pastor und er gehörte zur Minderheit der gläubigen Pastoren. Die meisten presbyterianischen Pastoren hatten einfach ein korrektes biblisches Bekenntnis und einen sittsamen Wandel, aber sie wussten nichts, wollten auch nichts wissen von Wiedergeburt. Nun, Whitfield hatte besonders während seiner ersten Reise, seiner ersten längeren Reise in Neuengland, 1740, sich offen dagegen gewandt, gegen das, was man damals nannte, a non-converted ministry, also Dienst durch nicht bekehrte Pastoren. Und das hatte ihm sehr viel Feindschaft eingebracht. Es kam sogar innerhalb der presbyterianischen Kirche zu zwei Lagern. Es entstand die sogenannte New School oder New Lights, die neue Schule oder die neuen Lichter, wie man sie nannte. Das waren die, die auf der Bekehrung und Wiedergeburt der Pastoren bestanden und die anderen, die einfach im alten Stil fortfahren wollten. Die Mehrheit waren ungläubig. Der Dienst Whitfields, hier noch ein Beispiel von den Auswirkungen seines Dienstes auch auf die bestehenden Gemeinden. Die Auswirkungen seines Dienstes waren, dass am Ende seines Lebens 3/4 der Pastoren der presbyterianischen Kirchen bekehrte Männer waren, die das Evangelium der Gnade Gottes predigten, zur Buße aufriefen und von der Notwendigkeit der Wiedergeburt zeugten. Und so hat die Erweckung auch in den schon bestehenden Gemeinden in Nordamerika bleibende Frucht getragen, die die Generationen überdauerte. Das nächste Bild zeigt uns Boston, die Puritaner-Metropole, so sah sie aus im 17. Jahrhundert. Das nächste Bild zeigt uns die Pilgerväter, wie sie 1620 da anlangten, die ja ein religiös intolerantes England, ein anglikanisches, protestantisches, aber intolerantes England verlassen mussten, weil sie dort ihrem Glauben gemäß nicht leben durften. Das nächste Bild ist das Titelbild einer Kirchengeschichte oder das Titelblatt einer Kirchengeschichte der neuenglischen Kolonien, the New English History. Im 18. Jahrhundert, Anfangs des 18. Jahrhunderts, war der Glaube der Gründerväter der neuenglischen Kolonien eingeschlafen. Aber dann hat der Herr Jonathan Edwards erweckt. Das nächste Bild zeigt uns Jonathan Edwards, den führenden Theologen der ganzen Erweckungsbewegung, die durch Amerika ging und an der auch Whitfield teilhatte. Und man nennt sie in Amerika The Great Awakening. In England spricht man von der methodistischen Erweckung, in Nordamerika von The Great Awakening, das große Erwachen. Nun, warum ist das jetzt wichtig? Warum sage ich das? Es geht jetzt um den Glauben und um die Glaubensüberzeugungen, die Whitfield hatte. Nun, Whitfield war aufgewachsen in der Tradition der anglikanischen Kirche. Die anglikanische Kirche war, was die Glaubenssätze betrifft, kalvinistisch. Die Glaubensartikel der anglikanischen Kirche sind also kalvinistisch. Und er wurde in seinen Überzeugungen, die er eigentlich schon hatte, aber die noch nicht so gefestigt waren, gefestigt durch seinen Aufenthalt in den Neuengland-Kolonien. Und Jonathan Edwards, er verkörpert in seiner Person und mit seinem Dienst eigentlich all das, wofür die Puritaner stehen. Man hat schon gesagt, dass Jonathan Edwards, all das ist, was die Puritaner waren. Oder umgekehrt, all das, was Jonathan Edwards war und lehrte, das waren die Puritaner. Er war also so etwas wie eine Nachgeburt der Puritaner, die im ihm voraufgehenden Jahrhundert gelebt hatten. Und so wurde Whitfield in seinen theologischen Überzeugungen bestärkt. Und man nennt ja diese Heilslehre, ja, man hätte sie auch lutherisch nennen können oder zwinglianisch oder auch butzerisch, denn alle Reformatoren dachten so. Aber weil Calvin in seiner Art und in seiner Lehre ein Systematiker war und eine systematische Theologie schrieb, sein Institutio, nennt man diese Überzeugung, dass die Errettung ganz ein Werk der Gnade Gottes ist, eben Calvinismus. Eigentlich nicht so intelligent, aber manchmal müssen wir halt Begriffe verwenden, die sich eingebürgert haben. Nun, das sollte jetzt für die Erweckungsbewegung eine ganz zunächst tragische Bedeutung annehmen. Das nächste Bild zeigt uns hier nämlich zwei Versammlungshäuser. Sie sind auch angeschrieben, oben rechts, Whitfield's Tabernacle. Und links, etwas weiter unten, Wesley's Foundry. Foundry, das war früher eine alte Kanonengießerei. Und dort hatten die Herrnhuter, die hatten diese Gebäude erworben und hatten dort ihre Versammlungsstätte. Und das wurde zum Zentrum des Wirkens von Wesley in London. Er ist ja nachher auch durch ganz England gereist, auf dem Pferderücken. Aber das war in den ersten Jahren das Zentrum seines Wirkens, die Foundry. Und Whitfield hatte eine andere Versammlungsstätte. Die beiden guten Freunde, John Wesley und George Whitfield, hatten sich wegen der Lehre der Erwählung entzweit. Und zwar war das so gegangen, als Whitfield von Gott geführt wurde, im Freien zu predigen und durch ihn dort in Bristol und an anderen Orten Erweckung ausbrach, dann suchte er jemanden, der diese Arbeit betreuen könne während des Jahres, wo er in Amerika sein würde. Und er konnte sich keinen besseren denken als John Wesley. Er musste ihn zwar sehr lange davon überreden und überzeugen, und er brauchte sehr lange, bis er ihn davon überzeugt hatte, dass man tatsächlich unter freiem Himmel predigen darf. Und so nahm er John Wesley mit, führte ihn dort ein in die Gemeinschaften, die schon entstanden waren in Bristol. Und John Wesley begann dann regelmäßig dort zu predigen. Und dann hielt er eines Tages eine Predigt gegen die Lehre der Prädestination. Und das war eine so polemische Lehre. Nun, er hatte offensichtlich schon immer eine Abscheu gegen diese Lehre der Erwählung. Irgendwie behagte das ihm nicht, dass alles in Gottes Hand sein soll. Und so hat er lange darüber nachgedacht. Und dann hat er losgeworfen. Und das hat ja John Wesley ein paar Mal gemacht, ließ das Los entscheiden, was er tun solle. Die Predigt war schon bereit, aufgeschrieben. Ein Los sagte, nicht predigen. Ein anderes Los sagte, predigen, aber nicht trocken. Das dritte Los sagte, predigen und trocken. Und er hat das dritte Los gezogen. Und so hat er diese Predigt gehalten. Und diese Predigt war eine Kampfansage an das, was Georg Whitfield glaubte. Bezüglich der Erwählung, bezüglich der Errettung als Werk der reinen Gnade Gottes, ohne menschliches Dazutun. Und das hat diese beiden Brüder einander entzweit. Das nächste Bild zeigt uns das Tabernacle. Sie blieben also nachher für den Rest ihres Lebens nicht verfeindet. Sie waren etwa 2 Jahre, waren sie einander entfremdet, aber sie fanden wieder zueinander. Und dann haben sie einander gegenseitig unterstützt, sie haben einander geschätzt, geliebt, aber sie haben nie ihre jeweiligen oder die jeweilige theologische Überzeugung des anderen geteilt. John Wesley war das, was man Arminianer nennt. Also er war davon überzeugt, die Errettung liegt am Willensentschluss des Menschen. Der Mensch muss nur wollen, dann wird er gerettet. Und er muss auch in der Heiligung ausharren wollen und dabei bleiben, sonst geht er verloren. Und
Whitfield war der Überzeugung, der Mensch kommt zum Glauben, weil Gott ihn erwählt hat. Und weil das Werk der Errettung von Gott ausgeht, ist die Errettung sicher. Ist der Errettete sicher in Gottes Hand. Sie blieben beide bei ihren Überzeugungen ihr Leben lang, aber sie wurden wieder Freunde. Und ich werde am Schluss noch abschließend einige Sätze dazu sagen, wie der Charakter Whitfields dazu beitrug. Das nächste Bild zeigt uns Whitfield mit 28 Jahren. Das hier ist das Tabernakel in späteren Jahren. Und jetzt das nächste Bild. Hier. Mit 28. Und damals in den Jahren dieses Zerwürfnisses zwischen Wesley und Whitfield haben sich die Methodisten, die eher die kalvinistische Sicht der Errettung vertraten, zusammengetan. Das zeigt das nächste Bild. Hier sind einige führenden Leute und Mitarbeiter von Whitfield versammelt, in der Mitte Whitfield. Rechts neben ihm, das ist Howell Harris. Ganz rechts John Senek, ihn sehen wir auch auf dem nächsten Bild. Er war Vorsteher des Tabernacle während der dritten Amerikareise von Whitfield und er hat sich später den Herrn Hutern angeschlossen. Und dann hat Whitfield geheiratet. Hier dieses Bild entstand kurz nach ihrer Hochzeit. George Whitfield predigt und das ist ziemlich sicher seine Frau Elisabeth. Die beiden führten eine Ehe, die nicht leicht war, weil Whitfield immer unterwegs war. Aber die Ehe lässt sich nicht vergleichen mit der katastrophalen Ehe, die John Wesley ausstehen musste. Er hatte einen wahren Drachen zu Hause, oder wie, ja, es ist wahr. Er war ein ganz böses Weib. Oder wie Heinrich Heine allerdings liebevoll von seiner Frau sagte, sie sei sein Hausvesuv. Nein, es war nicht zum Ausstehen. Sie hat ihn also drangsaliert, sie hat ihn verleumdet, schlecht gemacht, Post von ihm geöffnet, Briefe, die er geschrieben hat, geöffnet, Inhalt verändert und dann weitergeleitet, also schlimme Dinge. Und eines Tages hat sie ihn verlassen und in seiner trockenen Art und auf seine Weise humorvollen Art hat John Wesley das in seinem Tagebuch so vermerkt: I did not forsake her, I did not dismiss her, I shall not recall her. Und er sagte nachher kein Wort mehr über sie. Also ich habe sie nicht verlassen, ich habe sie nicht entlassen, ich werde sie nicht zurückrufen. Punkt. Und er blieb dann ledig. So war die Ehe von Georg Whitfield und Elisabeth Whitfield nicht. Sie liebten sich und er redet immer in hochachtungsvollen Worten von ihr. Aber für sie war es natürlich eine schwierige Sache, einen Mann zu haben, der fast das ganze Jahr weg war. Seine dritte Amerikareise, die Jahre 44 bis 48. Hier sehen wir den 29-jährigen Whitfield. Man sieht hier an diesem Stich, dass er auf einem Auge schielte, leicht schielte. Ich will hier eine Kostprobe geben von der Art, wie er predigte und wie das auf die Menschen wirkte, also wie er das Evangelium predigte. Und zwar hat ein Zeitgenosse, ein Bürger aus Boston, das folgendermaßen beschrieben, seinen Eindruck von diesem Mann und auch Teil des Inhalts seiner Predigt festgehalten. Nichts in der Erscheinung dieses bemerkenswerten Mannes ließe darauf schließen, dass ein Felix vor ihm zittern würde. Zunächst war an ihm weniges erkennbar, das nach innerer Glut und Begeisterung aussah, aber er geriet mählich in Fahrt und sein Herz wurde entfacht, und seine Gebärden wurden ungestüm, bis er alles um sich herum vergaß und gleichsam vor dem Thron des Ewigen zu knien und verzweifelt um die Seelen seiner Mitmenschen zu ringen schien. Er begann mit einem Gebet. Nachdem er sein Gebet beendet hatte, blieb er noch lange Zeit schweigend auf den Knien. Und so gewaltig hatte sein Gebet auch die Verstocktesten unter den Zuhörern berührt, dass sich eine Grabesstille über die ganze Versammlung legte. Bevor er mit seiner Predigt begann, zogen breite, dunkle Wolken am Horizont auf und verdüsterten den klaren Morgenhimmel.
Die treuenden Vorboten des herannahenden Sturmes hüllten das Versammlungshaus in trübe Düsternis. »Seht, welch ein Sinnbild des menschlichen Lebens!« rief er, während er auf einen vorbeihuschenden Schatten zeigte. Er zog in einem Augenblick vorbei, verhüllte die Klarheit des Himmels und weg ist er. Und wo werdet ihr stehen, meine Lieben, wenn euer Leben wie jener Schatten vorübergehuscht ist? Meine lieben Freunde, ich sehe, wie ihr zu Tausenden sitzt und eure Blicke auf den unwürdigen Prediger heftet. In wenigen Tagen werden wir uns alle vor dem Richterstuhl Christi wiedersehen. Dann werden wir zu jener unermesslichen Versammlung gehören, die schweigend vor seinem Thron stehen wird. Jedes Auge wird den Richter sehen und mit einer Stimme, dessen Ruf ihr ertragen und beantworten müsst, wird er euch fragen, ob ihr darum gerungen habt, durch die enge Pforte einzugehen. Ob ihr Gott über alles ergeben wart, ob eure Herzen ihm gehörten. Mein Blut erstarrt mir in den Adern, wenn ich daran denke, wie viele von euch dann gerne eingehen möchten, aber es nicht mehr können. O ihr verlogenen und hohlen Christen, was wird es euch nützen, dass ihr vieles getan haben mögt, dass ihr die Heiligen Schriften gelesen, dass ihr lange Gebete gesprochen habt, dass ihr eure religiösen Übungen befolgt habt und in den Augen der Leute heilig erschienen seid? Was wird euch all das helfen, wenn ihr nicht Gott über alles geliebt, sondern euch mit dem Gedanken geschmeichelt habt, eure guten Taten, die nur besudelt und unheilig waren, würden euch einen Ehrenplatz im Himmel sichern? Und ihr Reichen, wozu häuft ihr euer Silber auf? Wozu zählt ihr täglich euren Gewinn, die ihr mit eurer Habsucht den Herrn jeden Tag neu ans Kreuz schlagt? Wehe, die ihr zu arm sein werdet, um dann einen Tropfen kalten Wassers zu kaufen. Und ihr zusehen müsst, wie euer gehätscheltes Söhnchen mitsamt seinem Wagen und auf allen Kissen und Polstern in die Hölle gefahren wird. O ihr Sünder, bei all euren Hoffnungen auf Glückseligkeit, ich flehe euch an, tut Buße, reizt nicht den göttlichen Zorn, lasst nicht die ewigen Flammen gegen euch entfacht werden. Schaut da, rief der Prediger leidenschaftlich und zeigte auf den herniederfahrenden Blitz. Ein zorniger Blick aus den Augen des Ewigen. Und hört! Fuhr er fort und hielt einen Finger gebietend in die Höhe, als der Donner krachend niederging. Die Stimme des Allmächtigen, der in seinem Zorn vorübergeht. Als der Donner verhallt war, schlug Whitfield seine Hände vors Gesicht und fiel auf die Knie, wie im Gebet versunken. Der Sturm verzog sich rasch, die Wolken teilten sich und die Sonne warf den gewaltigen Friedensbogen quer über den Himmel. Da stand der Prediger auf, zeigte zum Himmel und rief, schaut den Regenbogen und rühmt den, der ihn gemacht hat. Welche Schönheit, welche Klarheit! Er säumt den Himmel mit Herrlichkeit und die Hände des Allerhöchsten haben ihn gespannt. Ja, das gibt uns auch einen Eindruck von der Leidenschaftlichkeit dieses Mannes. Der er wirklich war eine leidenschaftliche Seele. Das nächste Bild zeigt uns einen Feind der Erweckung. Ja, so sieht er auch aus. Charles Chauncey. Das nächste Bild zeigt uns The Christian History. Ein Zeitgenosse hat die Geschichte der Erweckung in Nordamerika fast Tag für Tag dokumentiert. Während seiner vierten oder dritten Amerikareise, also während der Jahre 44 bis 48, dachte Georg Whitfield nach über den Fortgang der Erweckung in England. In Nordamerika, dort war er mit allen eines Sinnes. Die amerikanischen Prediger, die mit ihm befreundet waren, die dachten alle theologisch so wie er, aber ich wusste in England, Wesse denkt so, ich denke so, wir werden uns in dieser Sache nicht finden. Und dann wird das immer ein Anlass sein, ein möglicher Anlass zur Rivalität unter unseren Anhängern und Nachfolgern. Und da hat Whitfield sich entschlossen, dass er in dieser Sache ganz zurücktritt. Und dass er fortan alle seine Kräfte, all seine Zeit der Erweckungsbewegung als Ganzer, sei es jetzt auf der Seite Wesleys oder auf der Seite derer, die eher so denken wie er, einfach allen zur Verfügung stellt. Er wollte allen dienen mit dem Evangelium. Und er hat in Briefen, als Leute ihm sagten, mach das doch nicht. Du kannst doch auch wie Wesley Societies, Gemeinschaften gründen, organisieren, strukturieren. Und ihnen antworten und er sagt ihnen, let the name of Whitfield perish. Der Name Whitfield soll vergehen. Mein Name soll vergessen und von allen Menschen niedergetreten werden, wenn nur Jesus dadurch verherrlicht wird. Es ist irgendwie, es geht einem ans Herz, wenn man diesen Mann so kennenlernt, der so ungeheuer begabt war und eigentlich Fähigkeiten besaß, dass er ganze Menschenmengen hätte nach Belieben manipulieren können, wie er nichts suchte, um für sich eine Sache, ein Reich, eine Organisation, irgendetwas aufzubauen. Mein Name soll vergehen. Es soll nur der Name Jesu bekannt werden. So hat er wirklich gelebt. Mein Name möge allenthalben sterben. Meine Freunde mögen mich vergessen, wenn dadurch die Sache des gepriesenen Jesus vorangetrieben wird. Als er zurückkam, dann nach England, hat er sich mit den anderen Führern der Erweckungsbewegung getroffen und die haben das dann miteinander so auch beschlossen. Dann öffnete ihm Gott eine neue Tür. Diese Frau hier, die Lady Huntingdon, gehörte zum englischen Hochadel. Sie kam durch eine Predigt Whitfields zum Glauben. Und sie machte ihn nominell, formal zu ihrem Hofkaplan, Hofprediger. Aber das brauchte sie, damit sie in ihrer Residenz, in ihrem Haus, da konnte sie andere Angehörige des Hochadels zu sich einladen, zu einem offiziellen anglikanischen Gottesdienst mit einem ordinierten anglikanischen Pastor, Georg Whitfield. Und so bekam Whitfield Zugang zum Hochadel, auch zum intellektuellen Adel seiner Zeit. Und er hat Einfluss auf diese Schicht, diese wirklich die Oberschicht Englands gehabt, Einfluss, der sich schwer abschätzen lässt, wie groß er gewesen ist. Aber einige Beispiele können wir uns ansehen. Diese Frau Huntingdon, Lady Huntingdon, die hat auch an mehreren Orten Versammlungshäuser entweder gebaut oder bestehende gekauft, wo Whitfield regelmäßig predigte. Und ein solches Haus war die Tottenham Court Road Chapel. Das nächste Bild. Und hier versammelte sich bald jener Kreis von Leuten, die auch zum Adel gehörten, nicht nur solche, aber die durch die Lady Huntingdon auf Whitfield, auf seine Predigt aufmerksam wurden, von dieser Predigt ergriffen wurden und einige oder etliche sogar dadurch zum Glauben kamen. Auch so berühmte Leute wie der Philosoph und Historiker David Hume ging da aus und ein. David Hume, sein berühmtestes Werk, An Inquiry Concerning Human Understanding, oder zu Deutsch Untersuchung über den menschlichen Verstand, wurde in ganz Europa gelesen und diskutiert und war so gewichtig, dass es Immanuel Kant, kein geringerer als Immanuel Kant, zum Anlass nahm für die Niederschrift seiner drei berühmten Kritiken. Die Kritik der reinen und die Kritik der praktischen Vernunft. Also er war wirklich eine Geistesgröße damals in ganz Europa und er verkehrte regelmäßig im Tabernacle und hörte diesen Georg Whitfield predigen. Ein anderer, der dort ein- und ausging, Lord Chesterfield, den wir auf dem nächsten Bild sehen, Staatsmann und ein homme de lettres, ein gebildeter Mann, und seiner rhetorischen Fähigkeiten wegen nannte man ihn den britischen Cicero. Nach seinem ersten Abend, wo er Whitfield predigen hörte, musste er gestehen, Mr. Whitfields Rednergabe kennt nicht ihresgleichen. Und er ging dann regelmäßig dahin, dieser feine Lord, in diese Predigten von Georg Whitfield, die übrigens ein Zeitgenosse nannte, Mr. Whitfield Soul Trap, die Seelenfalle des Mr. Whitfield. Und daraufhin antwortete Whitfield, ja, möchte es wirklich eine gesegnete Falle werden für viele Seelen, die von meinem Herrn gefangen genommen werden. Da ging dieser Lord Chesterfield regelmäßig hin und Georg Whitfield predigte einmal über den Sünder, wie er ist, blind. Und er sucht irgendwo und irgendwen, irgendetwas, das ihn führt. Und ein Blinder hat einen blinden Hund. Und der blinden Hund entgleitet ihm seiner Hand dem Koppel. Dann hat er nur noch den Stab, an dem er geht. Und dann kommt er an einen Abgrund, da steht er an einem Felsen und da rutscht ihm der Stab aus der Hand, der Stock aus der Hand und dann will er einen Schritt weiter tun und er schildert das so lebendig, dieser Whitfield, und der Lord Chesterfield sitzt ganz gebannt da und dann springt er plötzlich auf an seinem Sitz und sagt, haltet ihn fest! Und mit einem Mal merkt er, der feine Lord, und setzt sich wieder hin. Ja, das nächste Bild zeigt uns ein weiteres Mitglied des Hochadels von damals, Lord Bolingbroke. Ja, die sehen auch wirklich hochadelig aus. Und dann das nächste Bild. Hier. Ja, Georg Whitfield. Und hier sieht man besonders deutlich, wie er schielt. Und er bekam dann vom Londoner Pöbel den Übernamen Dr. Squintum. To squint heißt schielen auf Englisch. Also ungefähr Deutsch Dr. Schielus. Und er wurde auch in einem Bühnenstück, in einem ganz unflätigen Stück, lächerlich gemacht. Und nicht nur er, sondern auch seine Predigt, seine Botschaft. Ein gewisser Samuel Foote schrieb ein Stück, das ist The Miner. Das ist das nächste Bild. Aber je mehr man Whitfield und seine Leute und die Art Predigt schmähte öffentlich, desto mehr Leute wollten sie hören. Das nächste Bild zeigt uns Whitfield wenige Jahre vor seinem Tod. Nein, hier wie er in Irland von einem Mob gesteinigt wird und fast umgebracht wird. Und er schreibt nachher davon in einem Brief an einen guten Freund in England. Ich kam nur mit knapper Not davon. Die Schläge schienen mich dahin zu befördern, wo es kein Abschiednehmen mehr gibt. Aber ich stelle fest, dass wir unsterblich sind, bis unsere Arbeit erledigt ist. Ja, das ist eben praktischer Glaube an die Souveränität Gottes. Ja, das nächste Bild. Hier zeigt uns die Kapelle, die presbyterianische Kapelle, in der Whitfield begraben liegt in Massachusetts. Am 30. September 1770 hat der Herr ihn heimgerufen. Er hat einen 15 Meilen langen Ritt hinter sich und kam dann in Exeter an. Und dort standen Menschen im Freien und warteten auf ihn. Sie wollten ihn predigen hören. Und ein gewisser Mr. Clarkson, der da stand, sah, dass dieser Mann ja krank ist. Und er sagte ihm, Mr. Whitfield, ihr gehört ins Bett, nicht auf die Kanzel. Da wandte sich Whitfield auf die Seite, faltete die Hände, schaute auf zum Herrn. Und dann betete er, Herr Jesus, ich bin in deinem Werk müde geworden, aber ich bin deines Werkes noch nicht müde. Ich habe meinen Lauf noch nicht vollendet, lass mich noch einmal aufstehen, um unter freiem Himmel in deinem Namen zu sprechen, setze du dein Siegel auf deine Wahrheit und dann lass mich nach Hause kommen und sterben. Und so geschah auch, er stieg dort auf die Kanzel und hat zum letzten Mal unter freiem Himmel das Evangelium der Gnade Gottes verkündigt. Zwei volle Stunden redete er, sein letztes Mal. Und dann ist er nach Hause geritten oder zu seinem Gastgeber geritten, hat dort mit ihm zu Abend gegessen und dann ging er die Treppe hoch und dann geschah das, was wir ganz am Anfang hörten. Da waren Leute da, die wollten ihn predigen hören. Und dann konnte niemandem eine solche Bitte abschlagen und hat dann zu ihnen geredet, bis ihm die Kerze in der Hand niedergebrannt war. Dann ging er in sein Zimmer. Und in jener Nacht hat Gott ihn heimgerufen. Er wurde 56 Jahre alt. Das nächste Bild ist ein Standbild vor der Universität von Pennsylvania, das Whitfield darstellt. Das Gedächtnis des Gerechten ist zum Segen. Und das letzte Bild zeigt uns Whitfields Lebensmotto. Das ist zwei Sätze aus zwei Briefen zusammengestellt. Oder aus einem Brief aber zusammengestellt. Hätte ich Flügel, ich wollte von Pol zu Pol fliegen mit dem Evangelium. Ich will in einer Flamme für Jesus verzehrt werden. Nun, ich will zum Schluss noch zwei, drei Sätze sagen zum Glauben Whitfields, zum Fleiß und zum Charakter Whitfield. Zuerst zu seinem Glauben. Whitfield war völlig davon überzeugt, dass der Mensch zu allem Guten unfähig ist, dass er zum Heil nichts beiträgt, dass er so radikal und vollständig verdorben ist, dass wenn Gott nicht an ihm wirkt, dass er auch nie den guten Willen haben wird zu glauben. Dass er also Gott alles verdankt. Und er sagte schon in einer frühen Predigt, vor seiner zweiten Amerikareise, um allen Regungen geistlichen Hochmuts zu wehren, wollen wir immer daran denken, dass nicht wir Christus ergriffen haben, sondern dass Christus uns ergriffen hat. Dass alles, was wir haben, uns von oben gegeben worden ist, dass die freie Gnade Gottes allein den Unterschied zwischen uns und anderen gemacht hat. Dass wir, sollte Gott uns nur einen Augenblick unseren eigenen trügerischen Herzen überlassen, schwach und gottlos werden würden, wie die anderen. Er sagte, 2 Jahre vor seinem Tod, also das, was ich eben las, das war ganz am Anfang seines öffentlichen Dienstes, oder ziemlich am Anfang, 2 Jahre vor seinem Tod, hatte er noch die gleichen Überzeugungen. Da sagte er, ich weiß, dass keine andere Wahrheit den Menschen wirklich demütigen kann. Denn entweder muss Gott uns erwählen, oder wir müssen Gott erwählen. Und in dem Zusammenhang wurde ihm auch immer deutlicher die Größe Gottes und seine eigene Verdorbenheit. Es hat Gott gefallen, mir ein wenig zu zeigen, wie verwerflich ich bin, schreibt er in einem Brief. Ich habe mehr und mehr erkennen müssen, wie verdorben ich bin. Ein Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das in meinem Innern hauste, ist meinen Blicken enthüllt worden. Ich bin blind, voller Stolz und Eigenliebe. Gegenüber Wesley hat er sich einmal folgendermaßen geäußert. Nichts als die Lehren der Reformation vermögen das zu bewirken, dass nämlich der Mensch erniedrigt und Gott erhöht wird. Alle anderen Lehren belassen dem Menschen den freien Willen und machen ihn damit zum Teil wenigstens zu seinem eigenen Retter. Komme du, meine Seele, nicht in den geheimen Rat derer, die solches lehren. Ich weiß, dass Christus alles in allem ist. Der Mensch ist nichts. Er hat den freien Willen, in die Hölle zu fahren, nicht aber in den Himmel zu kommen. Solange Gott nicht in ihm wirkt, dass er das wolle und wirke, was Gott gefällt. Oh, wie herrlich ist die Lehre der Erwählung und des endgültigen Ausharrens der Heiligen. Ich bin davon überzeugt, dass der Mensch, solange er diese wichtigen Wahrheiten nicht glaubt und spürt, nicht von sich selbst frei werden kann. Und hier haben wir wahrscheinlich das Geheimnis aus seiner Demut. Er war von diesen Wahrheiten so vollkommen überzeugt, dass er gar nicht von sich selbst überzeugt sein konnte. Er wusste, dass er Gott alles verdankte. Und darum wurde er auch frei von sich selbst. Wurde auch frei von diesem Ehrgeiz, jemand sein zu wollen, konnte auch zurücktreten, konnte auch in dieser Auseinandersetzung mit Wesley alles daran setzen, um wieder Frieden mit ihm zu gewinnen und hat ihm nie etwas vorgeworfen von dem, was Wesley ihm wirklich an Unrecht angetan hatte. Er war wirklich ein Mann, deswegen ein Mann des Friedens. Übereifrige Anhänger von Whitfield, die konnten es dem John Wesley nicht verzeihen, dass er einst eben Whitfield so hintergangen hatte. Und die fragten sich dann, ja, kann ein solcher Mann überhaupt gerettet sein? Und sie fragten ihn einmal, Mr. Whitfield, was meint ihr? Werden wir John Wesley im Himmel sehen? Und darauf antwortete Georg Whitfield, ich befürchte, wir werden ihn nicht sehen. Denn er wird dem Thron Gottes so nahe sein und wir so weit hinten, dass wir keinen Blick von ihm erhaschen werden. Aber er meinte das wirklich so. Und das zeigt, dass er um jeden Preis wollte, dass der Herr seine Sache und sein Werk erhöht werden. Und er wollte um keinen Preis und auch nicht um den Preis, dass ein anderer schlecht gemacht wird, selber als größer erscheinen. Ein Biograf von ihm, ein gewisser Gladstone, schrieb 1871 über ihn, keiner war ärmeren Geistes als er. Keiner sah sich mehr als ein Knecht aller an, als er. Keiner war mit größerer Dankbarkeit und Verwunderung erfüllt, wenn ihm die geringfügigste Freundlichkeit von der bescheidensten Person erwiesen wurde. Er dachte, es sei seine Sache, jedermann zu dienen, ihre Lasten zu tragen und über ihre Verluste zu weinen. Aber er scheint nie daran gedacht zu haben, dass sein Bruder ihm gegenüber unter der gleichen Verpflichtung stand. Während seines ganzen Lebens dachte er nie von sich selbst, als von einem Menschen von besonderem Gewicht, noch rühmte er sich je seiner einzigartigen Kräfte. Er gebrauchte, was ihm Gott in die Hand gegeben hatte, mit der Einfalt eines kleinen Kindes. Also der Charakter Whitfields hängt zusammen, diese Demut dieses Mannes
hängt zusammen auch mit seinem Glauben, mit seinen Überzeugungen und mit seinem Glauben daran, dass Gott alles wirkt, hängt auch sein Eifer zusammen. Und manche denken ja, ja, wenn man so glaubt, dass alles von Gott ausgeht, dann wird man ja ein Fatalist und dann wird man passiv und lässt sich gehen. Das Gegenteil ist der Fall. Whitfield konnte von sich sagen, es ist die Lehre der Erwählung, die mich am stärksten drängt, in guten Werken überströmend zu sein. Und er hat sein Leben wirklich im Dienst der Menschen, im Dienst der Gemeinde, im Dienst des Evangeliums vollkommen aufgezehrt. Ich werde zum Leiden willig gemacht, um der Erwählten willen. Das lässt mich voller Trost das Evangelium predigen, da ich weiß, dass die Errettung nicht vom freien Willen des Menschen abhängig ist, sondern dass der Herr am Tag seiner Macht willig macht. Und dass er mich verwenden kann, einige seiner Erwählten heimzurufen, wann und wo es ihm gefällt. Und über die Art der Predigt schrieb er seinem Freund Howell Harris in einem Brief, stelle ihnen die Ewigkeit von Gottes erwählender Liebe vor Augen und dränge sie im Glauben an die Gerechtigkeit, im Glauben die Gerechtigkeit Jesu Christi zu ergreifen. Rede zu ihnen, oh rede zu ihnen sogar bis Mitternacht. Von den Reichtümern seiner allgenugsamen Gnade. Erzähle ihnen, was er für sie getan hat. Zeige ihnen anhand der Karte des Wortes die Reiche der oberen Welt und vergewissere sie der Tatsache, dass das alles ihnen gehören wird, so sie von ganzem Herzen an Jesus Christus glauben. Dränge sie unverzüglich an ihn zu glauben. Streue Gebete unter deine Ermahnungen und rufe damit das Feuer vom Himmel, das Feuer des Heiligen Geistes. Rede jedes Mal, geliebter Bruder, als ob es dein letztes Mal wäre. Weine dir, wenn möglich, ein jedes deiner Argumente aus dem Herzen und nötige sie gewissermaßen zu rufen, siehe, wie er uns liebt. Also aus seinem Glauben floss auch dieser Eifer, dieser unbegreifliche Eifer für den Herrn und für seine Sache. Ich will wiederum mit einem Bibelwort schließen. Und zwar ist das eigentlich ein Wort, das der Apostel Paulus über sein Leben gestellt hat. Nein, ich wollte doch noch, bevor ich dieses Wort lese, hier zwei, drei Sätze von John Wesley lesen, was er über seinen Freund und Mitstreiter Georg Whitfield sagte. Ich weiß, ich bin schon eine Weile jetzt dran, aber ich bin gleich fertig. Wenn wir bedenken, wie diese beiden einmal einander wegen dieser Lehrfrage so entfremdet gewesen waren und wie nachher dieser John Wesley über Whitfield an seinem Grab predigte, das war der Nachruf von John Wesley auf Georg Whitfield. Und Georg Whitfield sagte schon zu Lebzeiten, ich will, dass John Wesley an meinem Grab predigt. Kein anderer. Und so wollte er auch vor allem bezeugen, wir sind Freunde. Ich stehe zu ihm, 100%. Und da mag jeder anders denken, auch alle übereifigen Calvinisten, ich stehe zu John Wesley. Wir dienen dem gleichen Herrn und der gleichen Sache. Und so hat tatsächlich John Wesley dann seinen Nachruf auf ihn gehalten. Er sagt dort unter anderem, ich habe bereits seinen unvergleichlichen Eifer und sein unablässiges Arbeiten, seine Weichherzigkeit gegenüber den Geschundenen und seine selbstlose Liebe zu den Armen erwähnt. Aber sollten wir nicht erwähnen, dass er ein Herz hatte, das zur großzügigsten und innigsten Freundschaft fähig war? Ich habe oft gedacht, dass dies neben allen anderen die wirklich bezeichnende Eigenart seines Charakters war. Wie wenigen Menschen sind wir begegnet, die ein so freundliches Gemüt hatten, aus dem die wärmsten Zuneigungen frei und voll fließen konnten, war nicht dies die Ursache, warum die Herzen anderer in solch eigentümlicher Weise zu ihm gezogen und mit ihm verhaftet wurden. Und dann sagt er über den Glauben Whitfields, und dass ein John Wesley das sagte, also da muss man wirklich staunen, dass er so etwas sagen konnte. Sein grundlegendster Punkt war der, dass er Gott alle Ehre gab über jegliches Gute, das im Menschen sein mochte. Im Werk der Errettung erhöhte er Christus so hoch er konnte und erniedrigte er den Menschen so tief er konnte. Sein großer Grundsatz war, dass in der Natur des Menschen keine Kraft war und in ihm kein Verdienst ist.
Alle Gnade, etwas Richtiges zu denken, zu reden und zu tun, kommt von und aus dem Geist Christi und ist im Blut Christi. Das war also der Nachruf von John Wesley auf seinen Freund und Mitstreiter Georg Whitfield, und damit schließe ich.